Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treibstoff, dem Podcast. Wieder mit mir, Janina von Jering, und meinem Kollegen.
Hallo, Michael Klafke auch wieder am Mikrofon. Schön, dass wir wieder hier sitzen, Janina.
Hi, Michi. Aber auch hallo, Jörg. Wir sind heute mal wieder zu dritt, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, zu viert, weil wir haben Jörg Bernardi hier und seinen lieben Hund Gauner. Insofern, es kann sein, dass Gauner sich zwischendurch auch mal zu Wort meldet. Wir lassen uns überraschen.
Ja, hallo Jörg erstmal. Schön, dass du auch den Weg zu uns gefunden hast.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung und stellvertretend auch ein Hecheln oder Hallo von Gauner natürlich. Ja.
Jörg, manche kennen dich vielleicht schon. Du hast nach einer privaten Schauspielausbildung vor einiger Zeit warst du auch als Außenreporter und Co-Moderator bei Bravo TV. Und dann hast du dich aber noch für ein Studium entschieden, hast Philosophie und Romanistik studiert, bist auch viel rumgekommen. Ich glaube, du warst in Köln, Paris, Düsseldorf, hast in Hannover noch promoviert. Aber vielleicht stellst du dich am besten jetzt auch nochmal selber vor, weil das liegt ja auch alles schon ein bisschen zurück. Und seitdem machst du ja auch was ganz anderes. Wie verbringst du eigentlich deinen Tag so?
Gut, dann starte ich mit meinem Tag. Also heute bin ich gar nicht so früh aufgestanden. Montags ist immer mein Lazy Day. Meistens stehe ich montags später auf als sonntags.
Das ist ein ganz guter Lazy Day, ehrlich gesagt, weil so die Woche dann entspannt startet.
Genau, genau. Und dann gehe ich meistens mit dem Hund raus. So startet eigentlich mein Tag. Und tatsächlich fange ich da dann meistens schon an, mir ein paar Gedanken zu machen und mir einen Plan zu machen, an welchem Thema ich gerade jetzt weiterarbeiten will. Und das ist momentan einfach, du hast jetzt, glaube ich, 20 Jahre ausgeholt. Da fällt mir auf, Mann, wir werden echt älter. Also jetzt klar, bei 36 gibt es natürlich Punkte, die sind wichtiger oder nicht so wichtig. Gerade die TV-Erfahrung, die du eben genannt hast, die ist natürlich irgendwo prägend gewesen. Aber da war ich 17, 18. Das heißt, das ist mittlerweile so lange her. Momentan besteht meine Welt eigentlich aus Büchern, aus sehr vielen Workshops. Ich arbeite sehr viel mit Menschen zusammen. Und mittlerweile eben auch mit Menschen aller Altersklassen, also wirklich mit Kindern, Jugendlichen, aber eben auch mit Erwachsenen. Und ja, das alles zum Thema Philosophie.
Was sind so dann die Themen in Workshops? Also wer kann da mit was auf dich zukommen oder was kann man bei dir in Anspruch nehmen?
Also da habe ich verschiedene Formate. Ich arbeite einmal für die School of Life in Berlin. Die ist eigentlich in London gegründet worden, vor 10 Jahren, 2008, von einem sehr bekannten Philosophen, Bestseller-Autor, nämlich Alain de Botton. Mhm. Und ich würde das am ehesten vergleichen mit so einer Bewegung, die es auch in der Antike gab, dass man plötzlich anfing, neben der Akademie, also so einer, sage ich mal, sehr traditionellen Einrichtung, die von Platon gegründet wurde, was vielleicht heute eine sehr exzellente Universität wäre. Und neben Aristoteles haben eben auch andere Philosophen angefangen, praktische Schulen zu gründen, mhm, in denen man wirklich etwas über das Leben lernt. Mhm. Also nicht nur Wissenschaft, mhm, und akademischen, mhm, Anspruch erfüllt, sondern tatsächlich auch etwas über das Leben lernt. So frei nach Seneca, das Wesentliche lernt man eben nicht in der Schule, mhm, sondern im Leben selbst. Und dafür wird dann ironischer oder konsequenterweise eine Schule wieder gegründet. School of Life gab es nicht nur vor 2500 Jahren bei Epikur zum Beispiel, sondern gab es oder gibt es eben auch heute, diesmal aus London kommend.
Hm? Okay, aber der Unterschied ist, dass diese Schule man einfach besuchen kann und das ist jetzt nicht eine Akademie in dem Sinne ist, dass ich ein NC brauche oder sowas, um mich dort philosophisch oder wie auch immer weiterbilden zu lassen.
Genau, also ziemlich krass gesagt, man braucht eigentlich keine Vorkenntnisse. Jeder kann dorthin kommen und was man braucht, ist eine Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung. Das ist der Fokus. Und so sind auch die Themen. Also ich bin da vor allen Dingen für die Themen Beziehung, Liebe, Selbsterkenntnis und Kultur verantwortlich. Dazu leite ich die meisten Seminare. Und dann gibt es aber eben auch so ganz wichtige Themen wie soziale Kommunikation nochmal, Karriere, Arbeit bis zum Sinn des Lebens aber auch. Also da ist ein großer, großer Bereich aus allen Lebensbereichen.
Also das menschliche Miteinander ist also vielleicht so ein bisschen das verbindende Glied. Mhm. Und zu dem Thema hast du ja auch ein Buch geschrieben, das jetzt bald rauskommt oder ist das schon rausgekommen?
Ja, genau. Also wenn man genauso im Kern geht es da eigentlich auch um das Zwischenmenschliche, nämlich um einen Aspekt unserer Identität und zwar das Geschlecht. Mhm. Also es wäre jetzt erstmal nicht das Erste, was einem beim Zwischenmenschlichen, mhm, einfällt. Ja. Vielleicht deswegen auch der Titel, Mann, Frau, Mensch.
Ja.
Weil irgendwie sind wir ja Menschen, ja, und dann haben wir aber auch eine Identität und die besteht eben auch zu einem vielleicht gar nicht so unwesentlichen Teil aus dem Geschlecht. Und ja, dass da sehr viel auch das Zwischenmenschliche eine Rolle spielt, ja,
na ja,
würde ich unterschreiben.
Ja.
Genau, das ist ja manchmal auch das Problem oder es wäre ja auch die Hilfe, wenn man das andere Geschlecht vielleicht ein bisschen besser einordnen kann oder gewisse Dinge im Vornherein wüsste, dann würde es das Ganze wahrscheinlich auch vereinfachen, oder?
Absolut.
Also wenn ich jetzt so an das Thema Liebe denke, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie schon X-Beziehungen hatte, dann weiß man auch gewisse Dinge anders zu nehmen, als wenn man jetzt irgendwie 16 ist oder 14 oder...
Ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen darum, was spielt die Gesellschaft einem zurück, also auch in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung. Was wird von mir als Mann erwartet, wie ich mich verhalten soll? Was wird von einer Frau erwartet, wie sie sich verhalten soll? Darüber hatten wir auch schon heute gesprochen, in den letzten Folgen mit Edith und so, wo es dann um Sexismus in unserer Branche ging, war ein Thema von uns. Und da geht es halt genau darum, ne? Also, dass Männer oft diese und jene Eigenschaften zugeschrieben bekommen und Frauen diese und jene Eigenschaften zugeschrieben bekommen und sich dann teilweise vielleicht deswegen auch danach verhalten.
Das ist natürlich auch ein Thema, was einfach grundsätzlich in der Medienbranche, sei es sowohl irgendwie inhaltlich, weil sehr viel über so Geschlechterrollen, mehr weibliche Führungskräfte oder was auch immer. Also es wird als Thema sehr stark thematisiert. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass es immer mehr Formate gibt in allen Lebensbereichen, die sich auch explizit auf diese unterschiedlichen Geschlechter ausrichten. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt in Kiosk gehe, es gibt nur noch wenig oder weniger werdende Medien, die sich irgendwie auf beides konzentrieren. Das ist eher so das Klassische, wenn es irgendwie um Wirtschaft oder also so Special Interest Sachen geht. Aber man merkt auch eine viel größere Bandbreite, ist irgendwie spezielle Food-Magazine für Frauen, aber auch spezielle Food-Magazine für Männer. Ist das was, was du auch so wahrgenommen hast und was dich dazu bewogen hat, deshalb ein Buch über das Thema zu schreiben?
Also tatsächlich spielt da sehr stark unser, sage ich mal, historischer Wandel, den wir, oder gesellschaftlicher Wandel, den wir gerade durchmachen, eine Rolle, ja. Also ausschlaggebend für das Buch war tatsächlich ein Seminar, das ich hier in Hamburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften gegeben habe, am Design Department. Und zwar, das war zum Thema, gibt es einen Geschlechterkampf? Also da habe ich so dieses Ganze, was wir da momentan erleben, an Debatten, ihr hattet jetzt eben schon ein paar genannt, also bei MeToo angefangen, Sexismus und ein ganz großer Trend momentan ist ja Feminismus. Und ich finde, da haben wir momentan zwei große globale Trends. Das eine ist Feminismus, das andere ist aber eine geschlechtsübergreifende Kommunikation und Perspektive. Ich würde das so ein bisschen den Unisex-Trend nennen, der sich hier in der Mode längst, ja, der vielleicht da sogar schon auch wieder abschwächt.
Wie genau würdest du die beiden Trends unterscheiden?
Also Feminismus würde ich jetzt tatsächlich eher als eine Bewegung bezeichnen, die sehr stark auf das Geschlecht weiblich, auf Frauen achtet und sich mit dem eben mit Frauen in der Gesellschaft beschäftigt und sich natürlich spielen da auch Männer eine Rolle, ist ganz klar, geht gar nicht anders, aber die sich sehr stark auf ein Geschlecht fokussieren.
Und auch die Abgrenzung zum anderen Geschlecht vielleicht per Definition da ist.
Genau, da gibt es in meinem Feminismus natürlich seit Anbeginn unterschiedliche Strömungen, die einen betonen die Gleichheit eigentlich der Geschlechter von Mann und Frau, die anderen betonen die Andersartigkeit. Und ich glaube, dass wir momentan auch intellektuell so ein Revival dieser Andersartigkeit erleben. Also dass wieder auch Intellektuelle und gerade neue Feminismusbücher, aber auch Bewegungen jetzt wieder sagen, wir müssen mehr auf die Andersartigkeit achten. Und demgegenüber finde ich aber dieser große Trend auch so ein bisschen Unisex der Mode ist eigentlich mittlerweile in den Köpfen angekommen. Ich finde schon, dass wir eine starke Sehnsucht danach haben, auch geschlechtsübergreifend zu kommunizieren. Vielleicht gerade, weil es in der Wirtschaft und Industrie momentan so stark wieder getrennt wird. Also die Geschlechtertrennung, ne, das fängt ja im Alltag an. Eben mit dem Hund auf dem Weg nach hier wurde ich von zwei kleinen Kindern gefragt, die mit einem kleinen Pudel, offensichtlich eine Pudelhündin, die fragten mich, ist das ein Rüde? Ich so, ja. Ja, unsere ist läufig. So, also selbst beim Hundespaziergang ist das ein Thema, wer hat welches Geschlecht und wie muss man damit umgehen? Und so ist es ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Also wir kommen nicht dran vorbei. Andererseits, und da spreche ich jetzt vor allen Dingen auch als Philosoph und Sachbuchautor, haben wir eine universelle Perspektive, so würde man das traditionell nennen, Jetzt wird natürlich oft gesagt, ja, aber diese universelle Perspektive ist sehr männlich dominiert und die hat eine Vorgeschichte und da haben vor allen Dingen mal Männer bestimmt, wie die Perspektive aussieht. Andererseits sind wir eben Menschen und diese geschlechtsübergreifende Unisex oder geschlechtsneutrale Perspektive ist, glaube ich, etwas, die wichtig ist, auch wenn wir über Feminismus reden. Weil ich glaube, wir brauchen alles drei, männliche, weibliche und geschlechtsübergreifende Perspektive.
Was hast du denn gemacht, um für dein Buch entsprechende Schlüsse zu ziehen oder zu recherchieren? Ist das alles sehr historisch geprägt? Ist es so, dass man daraus schon irgendwie viel ableiten kann? Oder also so diese klassischen Schlüsselrollen und Rollenverhältnisse, die es in der Vergangenheit gab, dass du die einfach irgendwie untersucht hast und gesagt, die sind irgendwie noch verankert und so kann man das grundsätzlich in Schubladen einordnen oder hat sich da auch irgendwie viel getan, dass du einfach ganz viel neu recherchieren musstest oder auch, keine Ahnung, vielleicht hast du auch Umfragen gemacht oder eine Studie gemacht oder was auch immer.
Also da kann ich die Geschichte von eben wieder aufgreifen, nämlich ich komme da ganz stark erstmal aus der Alltagserfahrung, auch aus meiner persönlichen. Ich habe tatsächlich dieses Seminar gegeben, gibt es einen Geschlechterkampf, das war sehr, sehr gut besucht und begehrt, da waren
viele Frauen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich würde sagen, im Schnitt waren da 40 Teilnehmerinnen. Und davon waren es vielleicht 3 oder 4 Männer. Was aber ein bisschen auch daran liegt, dass es am Modecampus war. Da studieren natürlich auch viel mehr Frauen als Männer. Vielleicht wären an einem anderen Campus mehr Männer gekommen.
5 Männer.
Genau. Aber ich glaube auch, die Tendenz ist eher so, dass es im Schnitt so bleiben würde. Ja. Und ich habe da eine Umfrage gemacht in den ersten Stunden, nämlich bitte geht mal in euch und sagt mir mal, was für euch männlich oder weiblich ist. Lasst uns doch mal offen darüber reden, wie sich unser Ich eigentlich, wie wir unser Ich erleben und ob das jetzt eigentlich männlich ist oder weiblich und was genau daran eigentlich weiblich oder männlich ist. Und tatsächlich haben fast alle, 80% dieses Seminars, und bei 45 Leuten ist das schon eine kleine Anzahl, haben hinterher, nach 2 Stunden, nachdem wir darüber diskutiert haben, gemerkt und festgestellt, oh Mann, eigentlich, wenn ich mich mal wirklich so introspektiv anschaue und mal gucke, wie fühle ich mich eigentlich an, dann ist das relativ viel neutral und sehr oft neutral. Also zu sagen, ja, meine ich es ganz klar weiblich oder ja, ich fühle mich hier männlich, das war eher die Ausnahme. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht.
Aber die hatten auch alle ein ähnliches Alter, oder? Wenn du sagst, es war an der Uni, dann waren das alles Studenten.
Ja, alle zwischen 20, 22 und 34, würde ich sagen.
Aber glaubst du, dass das eine Altersfrage ist? Also vielleicht ist es bei jüngeren Leuten eher so, dass die dafür offen sind, das so zu sehen oder dass uns das fragen, anders als vielleicht Leute über 60 oder so, die, weiß ich nicht, sich diese Gedanken noch nie gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man so in sich reinschaut, hat jeder von uns wahrscheinlich Seiten an sich, die klischeehaft erstmal eher männlich oder eher weiblich wären. Dass ich als Mann viele Seiten habe, die vielleicht eher weiblich sind oder wenn eine Frau gerne Handwerk hat, würde sie von der Gesellschaft erstmal vielleicht als eine eher männliche Charaktereigenschaft haben angesehen. Ne? Wenn man, ich glaube, das ist nicht unbedingt altersabhängig. Also was ich mich da frage ist, also das scheint ja in den Menschen so, also das scheint ja zu keimen, diese Erkenntnis und viele sind dafür offen, aber der öffentliche Diskurs ist doch oft ein ganz anderer und du hast selber gerade schon gesagt, das wird sehr stark getrennt in den Medien, und das stelle ich auch mal wieder fest, und ich muss auch wirklich sagen, dass ich das teilweise als sehr frustrierend empfinde. Wir haben zum Beispiel viel mit dem Medienmarkt zu tun, also mit Printmedien und so weiter, und gerade Printmedien, habe ich das Gefühl, sind da oft noch ja nicht nur konservativ, sondern wirklich auch reaktionär. Ne? Also diese typische Unterteilung in Männermagazine und Frauenmagazine, diese Themen haben Männer zu interessieren und diese Themen sind typische Frauenthemen, das finde ich teilweise wirklich ärgerlich. Und jüngst, was heißt jüngst, ist jetzt auch schon ein bisschen ein Jahr her oder so, kam ein Magazin raus, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das sollte dann ein Tech-Magazin für Frauen sein. Da musste man dann sagen, ja, es ist ein Tech-Magazin, aber es ist für Frauen. Und dementsprechend waren dann die Themen dann irgendwelche technischen Gadgets für den Haushalt und trotzdem gab es noch irgendwo einen Diät-Tipp mit drin. Und da stellt sich mir die Frage, also wo kann man das denn dann in der echten, greifbaren Gesellschaft außerhalb von den Köpfen irgendwie manifestieren, dass sich die Art der Kommunikation da ändert?
Ja, ich finde auch, dass das hier und da wirkliche Stilblüten treibt, dass man dann plötzlich Tech-Magazine für Frauen.
Ja, weil ein normales Tech-Magazin könnte eine Frau nicht lesen.
Ja, und das Gleiche stellt man gerade fest in den Kindern- und Jugendbüchern. Auch da gibt es plötzlich wieder eine viel stärkere Einteilung in für Jungen und für Mädchen. Das ist sehr, sehr interessant, weil wir ja eigentlich auch aus Schweden kommt so ein bisschen darüber diskutieren, wie ist es eigentlich mit geschlechtsneutralen Kitas und geschlechtsneutraler Erziehung? Ist da nicht viel mehr Potenzial, das wir noch gar nicht ausschöpfen. Aber wenn wir uns das tatsächlich jetzt nochmal anschauen, dann die ganz neuen Feminismusbücher auch für Jugendliche und Kinder. Jetzt kommt ein neues von einer tollen Kollegin von mir, nämlich How to be a Girl. Da geht es ganz klar darum, wieder gezielt nur Mädchen anzusprechen. Es gibt gerade einen neuen Schwerpunkt im Buchreport. Auch dort fällt auf, ich glaube, mein Buch ist das einzige von einem männlichen Autor. Mhm. Alle anderen 22, die da gerade zusammengestellt werden zum Schwerpunkt Feminismus, sind von Frauen geschrieben und richten sich auch in erster Linie an Frauen. Und da finde ich es dann schon spannend, weil da mal ein bisschen kritisch gefragt, ist es denn dann so oder bedienen wir da auch nicht schon wieder Stereotype, dass nämlich eigentlich Mädchen müssen erzogen werden oder müssen lernen, Mädchen zu werden oder zu sein und eigentlich Erziehung, was wir damit ausdrücken, eine Mädchensache?
Eigentlich ist es dann immer klassisch, dies eine Regel ersetzt die andere. Also ich will von etwas weg und dafür schaffe ich wieder bewusst und mit Krampf etwas Neues und spreche dann halt irgendwie mit Absicht nur Frauen an, um da irgendwie eine Unterscheidung zu machen.
Es können ja auch mehr Männer solche Bücher schreiben, aber passiert ja anscheinend auch nicht.
Genau, also da müssen wir auch mal hinschauen, welche komplexen Mechanismen dazu führen. Also auf der einen Seite ist vielleicht von den Verlagen aus betrachtet, es ist gar nicht so dringlich, weil Absatz wahrscheinlich nicht so hoch ist. Also einfach Nachfrage, Interesse ist für Männer nicht so groß. Es gibt einen Autor, einen männlichen, der tatsächlich so ein Buch How to be a Boy, der sowas geschrieben hat. Aber auch da merkt man, das läuft, weil er ein YouTuber ist. Ja. Da kommen wir vielleicht nochmal zu einem Thema, soziale Medien. Das läuft ganz gut. In Schweden gibt aber keine Lizenzen, daraus wird keine Welle gemacht. Das ist einfach nicht so dringlich, weil die Verlage wissen, verkauft sich einfach nicht so. Ich glaube, dass eine ähnliche Situation haben wir ja bei den Magazinen. Klassischerweise, Frauenmagazine haben viel größeren Markt als Männermagazine.
Naja, also auch die Männermagazine sind ja auch speziell auf Männer geschrieben und da liegt es dann, glaube ich, eher daran, dass also oft sind Magazine ja, also gerade Lifestyle-Magazine, nichts anderes als Träger für Anzeigen. Und wenn ich als Unternehmer eine Anzeige in ein Magazin schalten möchte, hilft es mir, wenn es ein sehr klares Profil hat, ein sehr klares Leserprofil hat. Und das ist dann vielleicht nun mal der klassische, ich mache Anführungsstriche, die man nicht hört, Mann oder die klassische Anführungsstriche Frau. Ne? Und das wird dann zu einer sehr, sehr, sehr vereinfachten Sicht der Dinge. Was ich ganz spannend finde, zwar in den Online-Medien auch noch getrennt wird, aber da schon viel, also es ist schon viel weiter ist. Also wahrscheinlich, weil dort das Feedback viel direkter ist, als einfach nur, habe ich irgendwas gekauft oder nicht. Also sinkt oder steigt die Auflage? Kann ich kommentieren? Kann ich das teilen, um mich kritisch dazu äußern? Habe ich das Gefühl, sind die Online-Medien zumindest ein Stück weiter als die Print-Medien, wo es wirklich noch ist wie 1950.
Ja, spannende Beobachtung. Hier und da sehe ich aber auch das Gegenteil. Also gerade bei Facebook.
Stimmt, diese ganzen Sachen. Ja.
Genau, wenn es da um Diskussionen geht, dann ist die Geschlechtertrennung mittlerweile so deutlich wieder. Also dass unter Posts von weiblichen Influencern oder Autoren vor allen Dingen Frauen wieder liken und posten und umgekehrt bei Männern. Also es vermischt sich hier und da etwas, aber ich finde, dass da auch wieder die Geschlechtertrennung doch deutlich wird. Gerade bei solchen Themen wie, wenn es dann genau darum geht, um das Thema Geschlechter, der Identität oder auch um Feminismus. Ich finde das so schade. Es gibt so viele Dinge, die wichtig sind. Zum Beispiel gab es da gerade eine große Debatte auf Facebook darüber, dass das SZ-Magazin eben sehr ungleich verteilt. Das heißt, dass die Ausgaben über die Jahre hinweg immer viel mehr von männlichen Autoren bestückt wurden als von weiblichen. Und da hat sich zu Recht auch eine Autorin, die hat es darauf aufmerksam gemacht. Der Punkt ist nur, dass das ein Binnendiskurs bleibt, bei dem sich vor allen Dingen Frauen beteiligen. Und vielleicht ändert das sogar was. Und das ist ja auch genau das, worum es geht. Aber ich finde trotzdem, dass es, wenn wir einen Schritt weiterkommen wollen, dass wir es schaffen müssen, für solche Debatten auch Männer zu sensibilisieren und gezielter anzusprechen und eben nicht nur von Frauen für Frauen, weil ich glaube, die müssen es jetzt nicht in erster Linie lernen, sondern es geht ja auch um den Dialog und dafür müssen Männer mit angesprochen werden.
Und man muss ja auch die Gründe dahinter betrachten. Also gerade im Journalismus ist es so, dass es einfach auch sehr viel mehr Journalisten gibt, als es Journalistinnen gibt. Also da gibt es auch eine große Studie drüber und gerade das Geschlechterverhältnis ist im Journalismus.
Wie heißt denn diese Studie, Janina?
Das weiß ich nicht mehr.
Achso, ich dachte, jetzt kommt die Recherche an.
Habe ich aber gerade letzte Woche gelesen, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe.
Ich dachte, du machst einen schlauen Plug für unsere Studie, die wir gemacht haben.
Nee, sorry. Aber die liefern wir nach, oder? Die Studie. Genau.
Super. In den Shownotes.
Und ich meine, dann ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass einfach mehr Artikel von Männern kommen können. Ich meine, die Frauen können ja nicht einfach mal dreimal so viel arbeiten, nur damit irgendwie das Gleichgewicht hergestellt wird. Glaubst du denn, dass dieser aktuelle Trend und solche Bücher wie How to be a Girl gerade irgendwie dazu führt, dass diese unterschiedlichen Rollenverhältnisse wieder stärker geprägt und noch stärker eingeimpft werden? Weil wenn es sogar irgendwie in einer Kita so ist und in der Schule und es irgendwie heißt, sei eine Frau und du bist auch stark und steh dazu, und in der Kita irgendwie es extra irgendwelche Maßnahmen gibt, wie man mit Mädchen umgeht und mit Jungs, dann bekommt ihr ja schon von klein auf an irgendwie mit, dass es da so krasse Unterschiede gibt, was ja eigentlich eher dazu führt, dass es dieses Rollenverhältnis wieder stärkt, anstatt dass man offen da rangeht und denen sagt, weißt du, es ist eigentlich völlig egal und bild dir irgendwie deine eigene Meinung darüber.
Ich glaube schon, das ist aber das allgemeine Problem mit Stereotypen, wenn man nämlich auf etwas aufmerksam macht, dass etwas so und so ist, dass wir vielleicht etwas einseitig betrachten. Und Stereotypen sind ja immer Überzeichnungen oder dass wir Dinge fokussieren. Also eigentlich geht es da um Konnotationen, wenn wir das sprachwissenschaftlich wollen. Das ist ganz leicht, eigentlich, das bedeutet Nebenbedeutung. Wir haben ein Wort wie Lehrer. Mhm. Mhm. Da wissen wir eigentlich eine objektive, also in Anführungszeichen objektive Bedeutung, wäre die Denotation, das wäre, da geht es um einen Lehrer. So, das ist die Sache, auf die sich dieses Wort bezieht. Und dann gibt es Konnotationen. Und davon gibt es sehr, sehr, sehr viele, weil die auch subjektiv gefärbt sind. Weil jeder von uns gerade in diesem Raum wird ein anderes Bild oder vielleicht eine andere Person zum Wort Lehrer haben, wenn wir gerade drüber sprechen. Und eine andere Assoziation, ne? Konnotation, Assoziation. Und das sind aber alles nur Nebenbedeutungen. Und da hatte ich gerade eine tolle komplizierte Auseinandersetzung mit einer anderen feministischen Autorin, die eben meinte, man dürfe hysterisch nicht mehr sagen. Irgendjemand hatte wohl kritisiert, Trump führt sich auf wie ein hysterischer Clown.
Okay, und warum darf man hysterisch nicht mehr sagen?
Kommen ganz viele Stereotype, Klischees auf einen Haufen.
Ja.
Und dann ging es darum, ja, hysterisch kommt eigentlich von Hysteria, ist eine medizinische Diagnose gewesen, ist misogyn, weil, also frauenfeindlich, weil es eigentlich, das heißt die Gebärmutter, die sich im Körper verirrt hat und dann irgendwie nervlich im Gehirn, was auch immer, in einen Konflikt gerät.
Okay.
Also begriffsgeschichtlich ist das eine, das meine ich mit Nebenbedeutung. Ja. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, in der Medizin ist es auch mittlerweile so und sehr wichtig, dass man solche Diagnosen nicht mehr stellt und auch solche Begriffe nicht mehr verwendet. Aber dann gibt es eben den Alltagssprachgebrauch.
Richtig.
Und tatsächlich merken wir doch, dass wir es für beide oder für alle Geschlechter anwenden können. Also hysterisch, klar gibt es
da vor allem, weil danach dann der geschlechtsneutrale Clown erstmal kam und nicht, er benimmt sich wie ein hysterisches Vibe oder ähnliches. Und dann muss ich sagen, ich verstehe das, wo das herkommt, dass man auf die Sprache aufpassen muss und da sensibler werden muss.
Ja.
Aber ich verstehe auch, dass die Diskussion sehr schwierig wird und sich viele Menschen erstmal aus der Diskussion zurückziehen oder ausgeschlossen fühlen, wenn man erstmal vom Kopf gestoßen wird, weil man hysterisch gesagt hat. Wenn ich, guck mal, ich mein's doch gut, aber jetzt muss ich mich erstmal dafür rechtfertigen, was ich gesagt habe, und schon ist man keinen Schritt weiter gegangen in der Entwicklung.
Genau, und wir geben diesen Nebenbedeutungen viel zu viel Aufmerksamkeit. Weil das eine ist, dass wir etwas fokussieren, eine bestimmte Bedeutung. Und das andere ist, dass wir es damit aber auch reduzieren auf etwas. Und so würde ich es nämlich auch sehen, wenn wir die ganze Debatte auf Mädchen reduzieren. Dass Mädchen jetzt frei werden müssen, selbstbestimmt und so weiter und so fort. Dann zementieren wir da weiterhin dieses Bild, dass Mädchen und Frauen eigentlich unfreier sind und nicht selbstbestimmter oder irgendwie mehr dafür tun müssen, dass sie so werden wie eben der Mann oder wie der normale freie Mann. Und das ist ja eben das Hauptproblem an unserer ganzen Kultur, wenn wir das Thema nochmal großpolitisch oder großhistorisch betrachten, dass die Frau oder das Geschlecht, andere Geschlechter wurden immer im Ideal des Mannes bewertet und daran gemessen. Das heißt, auch bei diesem hysterischen Clown geht es ja um ein Defizit an Männlichkeit, um eine nicht gute oder nicht ideale Männlichkeit. Und die wird dann hier und da natürlich dann eben als weibliche Schwäche oder wie auch immer ausgelegt. Aber das zieht sich durch unsere ganze Kultur und Geschichte.
Ich würde das Thema trotzdem gerne noch ein bisschen kleiner machen, weil wir jetzt gerade sehr weit draußen sind. Und ich möchte das Thema nicht auf Mädchen, sondern auf Medien bringen. Und zwar sind wir ja in der Medienbranche verankert. Und da möchten wir natürlich auch Lösungen anbieten. Und es scheint ja einfach problematisch und schwierig zu sein, das Richtige zu tun, also sich richtig auszudrücken. Hast du denn irgendwie eine Idee, wo es hingehen sollte mit den Medien, wenn ich sage, ich möchte mein Medium gerne machen, ich brauche meine Anzeigenkunden? Also wie kann man anfangen, die Medien zu erziehen, in diese Richtung dort sensibler zu werden? Hast du da einen Vorschlag?
Ja, also erstmal finde ich Fakten, Fakten, Fakten ist ganz wichtig. Also wenn wir solche Diskussionen haben und Debatten darüber, wollen wir jetzt oder müssten wir nicht Parität, also 50-50 Besetzungen in Redaktionen zum Beispiel, in Magazinen, bei Artikeln.
Oder auch in Anzeigenabteilungen
zum Beispiel. In Anzeigenabteilungen, genau. Überall spricht man hier über Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, Ausgewogenheit. Und finde, da muss man erstmal schauen, wie ist denn die Gesamtlage überhaupt und wie viele Faktoren spielen da eigentlich rein? Finde ich, da hattest du gerade einen super Punkt, nämlich schauen wir uns doch erstmal an, wie viele Autoren gibt es insgesamt, bevor wir uns irgendwelche normativen Forderungen wünschen, nämlich es muss um 1:1 gleich sein. Und dann finde ich, muss man als Beispiel vielleicht Edward Bernays, kennt ihr vielleicht, das ist dieser super Propagandaguru, PR-Meister und Zauberer aus den 20er und 30er Jahren, darüber hinaus auch, der ist, glaube ich, sehr, sehr alt geworden. Und der hat tatsächlich, also von dem können wir, glaube ich, einiges noch mal lernen. Mhm. Ist jetzt auch keine ganz neue Weisheit, aber das, es geht ja oft gar nicht um den Nutzen und um den Wert eines Produkts oder einer Sache, sondern eben auch um das Symbol, wofür es steht. Eine Sehnsucht, die vielleicht dahinter steht. Mhm. Und ich glaube,
da... Das nennen wir heute auch Storytelling, ne?
Ja, genau, ja. Storytelling, richtig, ja. Genau. Und er ist ja unter anderem so berühmt geworden, weil er Eggs and Bacon so bekannt gemacht hat, dieses Frühstück, das typisch amerikanische Frühstück, was natürlich auch sehr männlich besetzt ist, wurde auch mit Frank Sinatra beworben, gab es so vorher gar nicht. Und durch eine ziemlich kluge und komplexe, umfassende PR-Aktion hat es aber geschafft, dass der gute amerikanische Mann und ich glaube auch die gute amerikanische Frau, vielleicht nicht ganz so viel Bacon aber und auch nicht ganz so viel Eggs, aber auch, dass das eben zum Frühstück gehört. Und er hat eine Sache, die für unser Thema spannend ist, gemacht, nämlich er hat mit dazu inspiriert, dass Frauen plötzlich anfingen zu rauchen, dass es cool wurde, für Frauen zu rauchen, indem er Frauen also rauchend inszeniert hat und dadurch aber natürlich einen neuen Markt erschlossen hat. Das darf man jetzt auch nicht darüber hinwegsehen, dass es vor allem ökonomische und finanzielle Motive waren. Aber
und die Zigarettenlobby auch nicht vielleicht schon was damit zu tun hatte.
Genau, wie kann man die American Tobacco Industrie noch größer machen, den Absatz verstärken, indem man eben Frauen so darstellt, dass auch es bei ihnen cool ist, wenn sie rauchen, was bis dahin nämlich in den 20er Jahren nicht schicklich war und total verrucht. Und da kommt natürlich dieses Thema rein und da kann man natürlich ökonomische und stereotypische Interessen auch nicht mehr trennen, was ja auch jetzt... nicht immer falsch ist.
Aber da kann man es sich zunutze machen und das so aufbrechen, dass man typisch männlich besetzte Dinge, ich mache wieder Anführungsstriche, Leute, dann auch einmal auf Frauen zuschreibt, dass auch die dann, ohne eine Diät machen zu müssen, sich für Tech interessieren können zum Beispiel oder ne, ohne einen Haushaltsroboter haben zu müssen, sich für, weiß ich nicht, Technik interessieren können.
Und ich finde, dann kann man einfach nochmal aufmerksamer sein und wirklich mit seinen Kunden sprechen und sie daraufhin befragen. Ich weiß nicht, ich würde es nie Gender-Studie nennen oder Gender-Befragung, weil allein das Wort, das habe ich jetzt auch bei meinem Buch gemerkt, ist ein rotes Tuch für viele. Ich finde, wir können und müssen auch neue Wege finden, in der Kommunikation darüber zu sprechen, weil die Phänomene sind so alltäglich und so normal, dass wir da gar nicht drum herum kommen. Ich finde, es ist aber oft auch eine Benennung und man muss eben nicht alles radikal oder wissenschaftlich oder auf extreme Weise ausdrücken. Man kann auch eine Sprache finden. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Aufgabe der PR heutzutage. Mhm. Diese Sprache auch eine geschlechtsübergreifende Perspektive auch vielleicht mit neu erschafft, diese zu finden, auch für die eigenen Produkte.
Ich brauche das Gefühl, dass sich da auch langsam was bewegt. Also zumindest, seitdem ich mich in dieser Welt bewege, habe ich das Gefühl, dass Leute schon mehr aufpassen, was sie sagen, wie sie es sagen, dass da das Empfinden langsam geschärft wird.
Das finde ich auch, aber ich finde auch, dass es immer noch, vorhin hatten wir das Thema schon mal, wo es um Alter ging, dass es schon ein bisschen auch ein Thema ist vom Alter. Ich glaube, wir gehen damit anders um, als die, die es noch ganz krass früher anders erlebt haben, die in diesen Rollenverhältnissen aufgewachsen sind, so wie ich an meine Eltern denke. Oder vielleicht auch die ganz Jungen, die jetzt irgendwie wieder in der Kita oder in der Schule dahin erzogen werden, dass so eingebrieft wird, irgendwie, ihr sollt nicht immer gleich diese in diesen Schubladen denken. Das führt ja vielleicht umgekehrt dazu, dass gerade diese Schubladen irgendwie auch wieder bedient werden. Aber ich nehme es eigentlich nicht so wahr. Und ich finde auch, wenn man mit ganz vielen Leuten spricht, die sind, ich will nicht sagen, dass sie von diesem Gender-Thema genervt sind, aber die es einfach auch überhaupt nicht so heiß kochen, wie es ist. Natürlich gibt es Bereiche, in denen macht es Sinn, speziell auf Frauen und auf Männer einzugehen. Also ich weiß nicht, in der Modebranche zum Beispiel oder in der Beauty-Branche.
Ja, du hast ja gerade gesagt, die Mode wird auch androgyner, ne? Also auch da kann man es ja auch aufbrechen. Ich habe so ein Problem mit diesem Gender-Begriff deswegen, also nicht ein Problem, aber ich finde ihn manchmal unzureichend, weil der ja so eine, wie sagt man denn, Dualität in sich trägt. Also wir reden nur über Männer und Frauen, aber es gibt ja nicht den Mann oder die Frau. Also ich glaube, viele Frauen, und das ist glaube ich auch ein Problem, dass viele Frauen sich von der Gender-Diskussion selber nicht abgeholt fühlen, weil die Frau, über die da gesprochen wird, oder die Frauen, die sprechen, sind ganz anders als vielleicht sie selber und schon sind sie gar nicht mehr Teil der Diskussion. Deswegen muss man vielleicht die Diskussion ja weg von diesem Gender-Debattenbegriff, sondern mehr zu einem, weiß ich nicht, was für soziale Konstruktionen gibt es überhaupt in der Gesellschaft?
Und man muss es auch immer noch mal hinterfragen. Also ich finde, sowas kann sich auch ändern. Wenn man jetzt gerade noch mal in der Medienbranche vielleicht an so Zeitschriften denkt, wie die Gala. Das ist so witzig, wenn man mal spätabends am Flughafen sitzt und so die klassischen Geschäftsleute sieht, die natürlich meistens auch eher männlich sind, wie viele davon sich die Gala irgendwie aus der Lounge mitgenommen haben und die als erstes durchblättern, bestimmt nicht nur, um sie ihrer Frau mitzunehmen, sondern, und wenn ich so an meinen Freundeskreis denke, also ich kenne da auch so 2, 3 Herren, die das abends irgendwie zur Entspannung durchblättern und die sind in dieser ganzen Promi-Welt echt besser informiert und in der Gossip-Welt als manch Frau. Und ich finde, das war bestimmt vor 10 Jahren anders. Da hätte auch kein Mann gesagt, er liest irgendwie In Touch oder Gala. Aber also da werden die Grenzen irgendwie auch fließender, was ja auch dazu führt, dass man vielleicht in der Gala jetzt nicht nur weibliche Anzeigenkunden anspricht.
Finde ich einen super Punkt, weil das zeigt, dass es nicht nur eine Altersfrage ist, sondern tatsächlich auch in dem Fall eine Tagesform oder eine Tageszeit abhängige Frage ist. Also nicht nur im Alter verändern vielleicht wir unsere Interessen und Bedürfnisse oder unsere Gewohnheiten, was wir lesen und wie offen wir sind auch für andere Themen. Also bin mir sicher, dass vielleicht die InTouch jetzt von 14-jährigen Jungs nicht so gelesen wird, aber das kann sich dann mit 25 oder 35 oder vielleicht noch später dann durchaus ändern. Aber ja, finde ich einen guten Punkt, weil wir nämlich dadurch auch sehen, dass ja, es ist so eine Vielzahl an Faktoren, die damit reinspielen. Alter, wie viel Zeit habe ich und bin ich auf Geschäftsreise, vielleicht habe ich dann Zeit zu lesen. Und ich finde auch die Sache, wie du angesprochen hast mit den Frauen, merkt man in der MeToo-Debatte ganz stark.
Ja.
Auch da ging es ja letztlich um Freiheit. Also wenn wir das nämlich die Kritik nehmen von Catherine Deneuve, nämlich die Freiheit zu belästigen. Das war ja plötzlich dann dieser Gegenschlag gegen MeToo. Ja, aber wir können ja jetzt auch nicht, ne? Ich finde persönlich, dass das am Thema vorbei war und dass das das Eigentliche, nämlich wenn es um Gewalt und Missbrauch geht, ist eigentlich nicht berührt. Aber es ist natürlich trotzdem eine gesellschaftsrelevante Debatte und ein Punkt, weil sie die Verführung, das Begehren.
Kannst du mal kurz in 2 Sätzen sagen, was damit gemeint war für unsere Zuhörer? Also worüber du redest?
Ja. Also MeToo ist ja quasi der Aufschrei, wenn jemand sexuell belästigt oder vergewaltigt oder missbraucht wurde in irgendeiner Weise. Tatsächlich haben sich dann, es waren gar nicht so wenige, ich glaube über 100 Frauen, Prominente sogar in Frankreich aus dem Film und Theater und Kunstbusiness, haben sich zusammengetan und eine Streitschrift unter eben federführend Catherine Deneuve veröffentlicht, die Freiheit, belästigt zu werden. Mhm. Also sozusagen das Recht, auch darauf belästigt zu werden und das Recht vor allen Dingen zu belästigen. Mhm. Und da war wieder in erster Linie auch der Mann im Visier, nämlich nach dem Motto, der Mann ist das Wesen, das belästigen darf. Das ist eben seine Natur, das ist derjenige, der das braucht, gerade der exzentrische Künstler oder Medienmacher. Ne? Das kennen wir ja alle, dieses Klischee, der Stereotyp. Der hat natürlich das Recht, das gehört sogar dazu. Und das alles in einem Moment, in dem der amerikanische Präsident von sich sagt, er sei ja schon genial, aber auf eine sehr unberechenbare Weise. Also da kommen und das sind ja beides Leute, sage ich mal, auch Catherine Deneuve, die jetzt irgendwo mal 60 oder 70 plus sogar sind fast, Und da kommen plötzlich wieder so Ideale, nämlich der geniale Mann, der belästigen darf und der aber auf eine unberechenbare Weise genial ist. Da
also
kommen
vielleicht
so Stereotypen rein. Das ist schon sehr spannend, was sich da gesellschaftlich gerade tut. Und das würde ich definitiv sagen, das würde ich von einem 15- oder 20-Jährigen oder einer 15- oder einer 20-Jährigen seltener hören als von einem 50-plus-Jährigen.
Es wäre doch eigentlich ein ganz guter Marketing-Gag, der Gala, wenn dort auf einmal klassische Männerprodukte beworben werden würden und eben um darauf hinzuweisen, ja, weiß nicht, auch Männer lesen Gala oder so.
Es gab extra mal als Gegenzeitschrift, es gab mal die Gala Men, wenn ich mich nicht
trug. Ja, aber da hast du es da wieder dann gegendert.
Die ist aber nur irgendwie einmal erschienen und die hat wiederum kein Mensch gekauft.
Genau, aber wenn in echten Gala, weil auch Männer lesen die anscheinend ja, oder ich habe auch schon mal in so eine Zeitung reingeguckt, wenn da von einem Produkt drin wäre, wo das mir nicht sagt, das sollst du eigentlich gar nicht lesen, sondern eigentlich liest das dann eher deine Freundin oder sonst wer. Also wir reden jetzt über das Thema und stellen fest, es ist sehr komplex. Ne? Man kann ja ewig darüber reden, darum kommt man ja nie auf einen gemeinsamen Nenner, gesamtgesellschaftlich nie auf einen grünen Zweig. Aber das Problem ist, dass Werbe- und Kommunikationsbotschaften oft im Kern einfach sind. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wie man das zusammenkriegen kann. Wie kann man ein komplexes Problem so runterbrechen, dass es eine einfache Botschaft wird, die dann auch noch marketingmäßig funktioniert. Und ich glaube, wenn man die gefunden hat, würden wir es schwer haben auf dem Medienmarkt. Aber das kann ja zum Beispiel eine Botschaft sein, Anfang sein. Ja, Gala ist auch für Männer. So.
Gala für Männer, und dann gibt es Brigitte Woman, also nochmal ein Frauenmagazin, nochmal extra für Frauen. Dann gibt es da die verschiedensten Spielereien. Was wir aber zum Beispiel, man kann sich als Redaktion oder auch als Unternehmen mal, wenn man kommuniziert, ja auch mal fragen, wie sehr möchte ich das Geschlecht eigentlich gewichten? Zum Beispiel könnte man ja auch mal in der Gala hingehen und die Geschlechter der Autoren gar nicht verraten. Zum Beispiel, das wäre so, ne, das ist jetzt sehr, vielleicht sehr extrem, aber das wäre mal ein Experiment, das sich hier und da lohnt. Mhm. Oder auch, inwieweit wir Anzeigen gendern müssen. Also ne, ich finde, da können wir ganz neue Möglichkeiten und Wege finden, wie man das Geschlecht eigentlich markiert oder nicht. Gerade wo wir da diese auch etwas, finde ich, lächerliche Bewegung oder Debatte haben, was man da jetzt auf Instagram alles als als bezahlte oder unbezahlte Werbung markieren muss. Und so ist ja auch momentan eine große Verwirrung. Mhm. Und ich finde, da können wir noch viel rausholen.
Dann rufen wir jetzt mal auf, alle Medien, die uns heute zuhören.
Vor allem die Lifestyle-Medien.
Lifestyle-Medien, eine neutrale Ausgabe zu machen, wo man das vielleicht nicht erkennt. Und auch mal ein bisschen mehr Werbung für eine andere Seite drin hat.
Und ich habe gemerkt, das vielleicht kann ich noch mitgeben, dieses Buch ist ja auch, Mann, Frau, Mensch, ist ja auch ein Versuch, genau das aufzubrechen. Es ist bei diesen ganzen 20 anderen, die da im Buchreport Schwerpunkt ja mit aufgezählt waren, ist das das einzige Buch, das wirklich versucht, alle Geschlechter anzusprechen. Mhm. Ich war die letzten anderthalb Jahre wirklich unsicher. Mhm. Ich habe da mit meinem Lektorat, mit einer tollen Lektorin, zwei tollen Lektorinnen dran gearbeitet, mit vielen anderen Menschen auch drüber gesprochen. Da fließt ja immer sehr viel mehr ein, als man hinterher sieht unter dem einen Autorennamen. Aber ich habe wirklich sehr stark, oder wir haben sehr stark darum gerungen, dass das irgendwie adäquat auch umsetzbar war. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist ein hoch aufmerksamkeitsintensiver Akt, weil er eben so stark auf Sprache gerichtet ist und darauf, wie etwas in den unterschiedlichen Lebenswelten und Perspektiven der Geschlechter ankommt. Und man muss sich ja jetzt nicht bei dem Mann aufhängen, deswegen haben wir es auch Mann, Frau, Mensch genannt. Ich finde ja, man sollte das deutsche
Mann, erster Satz ist doch auch gleich schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Der erste Satz im Buch ist doch gleich schon, dass man denkt, war das jetzt Absicht? Warte mal, ich habe das hier offen.
Könnt ihr das irgendwie tracken, ob jetzt mehr Männer oder mehr Frauen das lesen? Habt ihr euch dazu irgendwie Gedanken gemacht, wie ihr versucht, das rauszufinden?
Ja, also das ist natürlich Verlagssache. Ich bin da nicht 100% involviert natürlich, aber ich weiß, dass insgesamt natürlich im Jugendbuchmarkt und auch Kinderbuchmarkt die erste Zielgruppe immer Mütter und Mädchen sind. Also leider ist es so, dass gerade Jungs zwischen 8 und 18 einfach weniger lesen. Das heißt, es ist von vornherein klar und ich glaube, dass man das am Layout und auch am Cover ein wenig sieht. Es ist sicherlich nicht girly-mäßig, auf gar keinen Fall, aber es ist definitiv ein weibliches Outfit. und auch ein weibliches Layout.
Also habe ich jetzt witzigerweise auch nicht so empfunden, als ich mir das angeschaut habe, aber da sieht man mal wieder, dass jeder das irgendwie anders betrachtet.
Danke und das Aufbrechen meines Klischees, das ich meinem eigenen Buch gerade angedichtet habe.
Genau, und ich fand, ich habe eben schon den ersten Satz eines Buches angeteased und jetzt habe ich ihn nachgeschlagen, weil ich finde, der fasst die Debatte immer, also schon mal ganz schön zusammen. Und zwar geht der, wenn man in den Spiegel schaut, sieht man als erstes sein Geschlecht oder so.
Sein Gesicht.
Ach, sein Gesicht, ach verdammt. Ach, shit. Ja, okay, da habe ich mich verlesen. Aber es ist auch so ein wunderbarer Erstsatz. Aber
super.
Also ja. Dieses, ne, also, okay, aber es ist ja in der Aussage das Gleiche. Das Erste, ne, also wieder dieses Mann-Ding natürlich. Wenn man in den Spiegel guckt, sieht man als Erstes sein Gesicht, aber eben nicht
wie
mehr
ist das? Als das. Ist es entweder mit Bart oder ja. Ohne oder mit vollen Lippen oder mit geschminktem Gesicht oder eben nicht?
Ja. Genau, und da sind eben schon alle Implikationen drin, sozusagen. Ja,
ja. Und ich finde, wenn wir es irgendwann mal schaffen, und das müssen jetzt nicht die Magazine und die Medien übernehmen, dass wir statt Mann, also M-A-N, Mensch sagen. Das wäre jetzt eigentlich immer...
Aber das ist sowas, das gibt es ja immer wieder mal so Versuche, ja. Die Sprache so zu verändern mit Professorix oder irgendwie solchen Sachen, ne? Und man dann irgendwann fragt, ja, mit welchem Pronomen fühlst du dich jetzt angesprochen? Da wird es vielleicht immer noch ein bisschen zu kompliziert.
Ja. Aber
wer weiß. Ja. Obwohl, ich glaube, das ist vielleicht auch immer so ein bisschen in der menschlichen Natur, dass man dann das Nächste findet, woran man sich dann wieder die Geister scheiden kann.
Ja, und da sind wir wieder bei der Nebenbedeutung. Ich persönlich lese in dem M-A-N nicht Mann mit 2 N. Ich lese da kein Geschlecht drin. Für mich ist das geschlechtsneutral. Ich glaube, das ist für viele andere Menschen auch so.
Mhm.
Aber ich habe immer wieder jetzt Menschen kennengelernt, die damit ein Problem haben, bei denen die Nebenbedeutung, die Konnotation eine andere ist.
Mhm.
Dass sie sich als Frau in erster Linie dann meistens nicht angesprochen fühlen, sondern nur mitgemeint fühlen. Und das ist etwas, das ist, glaube ich, auch für PR und für Marketing
total
wichtig, weil ich möchte ja nicht eine korrekte Sprache sprechen, in erster Linie auch, aber ich möchte ja vor allen Dingen die Köpfe der Menschen erreichen.
Mhm.
Und wenn sich von einem MAN wirklich eine beträchtliche Anzahl der Zielgruppe gar nicht angesprochen fühlt, was ich persönlich jetzt nicht glaube, aber wenn das so wäre, dann lägest du eigentlich sehr, sehr na, sowas auch ein bisschen zu verändern.
Aber genau, das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn zwei die Werbekampagne oder eine ganze Abteilung irgendwie austüftelt, die alle der Meinung sind, nee, da gibt es keinen Unterschied, die lesen in einem Mann kein Mann mit Doppel-N, aber die Welt da draußen tickt irgendwie anders oder vielleicht auch, weil die mit ihrem Produkt einfach jemanden ansprechen wollen, der eine andere Altersklasse ist und da ist es stärker verankert. Das sind ja immer diese klassischen Dinge, wo man denkt so, warum fliegt die Kampagne jetzt eigentlich nicht? Weil eigentlich haben wir doch irgendwie alles beachtet. Aber ich fürchte, so hundertprozentig das alles berücksichtigen kann man dann doch nicht.
Tja, deswegen mal ausprobieren und gucken, was passiert. Und ich finde, wir haben jetzt auch eine ganz gute Länge erreicht. Ich glaube, wir haben auch so das Thema im Grunde attackiert. Ich glaube, jetzt reden wir nur noch so ein bisschen feiner über das Gleiche. Darum würde ich gerne zum Abschluss noch versuche eine Rubrik zu etablieren in unserem Podcast. Mal gucken, ob das klappt. Und zwar stell dir vor, die nächste Folge Treibstoff Podcast würden wir extra für dich machen über ein Thema aus Medien, Marketing und PR. Was wäre das Thema?
Soll ich jetzt als Philosoph, als Sachbuchautor, als Mensch, der mit Kindern arbeitet oder als Mensch antworten?
Als Podcast-Hörer.
Als Podcast-Hörer. Ja, für mich ist Podcast etwas, das höre ich gerne entweder unterwegs mit Kopfhörern, weil ich das mit etwas verbinden kann, mit dem Hund spazieren, mit Einkaufen oder mit irgendwas, was ich gerade mache. Oder ich liege gerne im Bett, das heißt für mich, oder auf der Couch, das hat für mich etwas, also schon etwas sinnlich oder besinnlich oder bedächtiges in dem Sinne. Das heißt etwas, wo ich mir ein bisschen Auszeit gönne, Podcast. So, weil es ist ne, was Schönes, das ist wie Radio hören, was Entspannendes auch. Und ich finde das Thema Vereinbarkeit, ich finde, das ist momentan, seit Jahren jetzt, so ein wichtiges Schlüsselwort
geworden. Meinst du im Sinne von Work-Life-Balance?
Gar nicht Work-Life nur. Ich finde, das ist total überbewertet und überschätzt. Das merkst du auch schon im Ausland. Das sind, glaube ich, die Deutschen sind noch die Einzigen, die das so richtig rausreiten. Das ist in USA, Großbritannien, Holland und so weiter schon längst kein Thema mehr. Wir reiten da noch eine Welle. Nein, ich meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Selbstverwirklichung und Pragmatismus, also wirklich von Gefühlen auch, also unterschiedliche Gefühle, die vielleicht auch sich widerstreiten, also eine Angst, etwas zu tun oder den Wunsch, etwas zu tun. Und da werde ich jetzt wieder ein bisschen philosophisch, psychologisch. Ich meine, das ist auf unser ganzes Leben bezogen, auch die, sage ich mal, die Vereinbarkeit von Vernunft und Gefühl oder von Bauchgefühl und Verstand eigentlich. All das, was wir so für Entscheidungen brauchen in unserem Leben. Ich glaube, das nimmt momentan so eine Überhand, auch wegen der sozialen Medien, weil wir immer mehr Identitäten haben, mit denen wir jonglieren müssen. Und das läuft alles eigentlich hinaus auf, wie kann ich das irgendwie doch noch vereinbaren? Weil wir sind ja nun mal nicht multiple Persönlichkeiten alle. Wer bin ich und wen? Ja, wie viele? Ne? Also, oder Schizoid, sondern wir wollen irgendwie bei den tausend Identitäten und Aspekten, die wir verkörpern, sei es im normalen Alltag oder auch an unseren sozialen Medien, wollen wir irgendwie ja noch das alles vereinbaren können. Und ich glaube, Vereinbarkeit, so mal als Stichwort, das wäre etwas, was, das müsste man sexier nennen, ne? Das klingt gerade nicht cool.
Dann nehmen wir das jetzt mal mit. Wie das besser klingt, Michi, ist deine Aufgabe.
Genau, denke ich mir irgendwas aus. Irgendwas Sexistisches, irgendwas Sexy-mäßiges denke ich mir dann aus. Dann ja, hast du uns auf jeden Fall eine schwere Hausaufgabe gegeben. Das schreiben wir auf die Liste unserer Themen, die wir noch bearbeiten müssen. Und ja, ich würde sagen, dann danken wir dir recht herzlich, dass du heute bei uns warst. Das war sehr, sehr interessant.
Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank auch an Gauner.
Der hat sich sehr ruhig verhalten. Ja. Der schläft mittlerweile, super. Und ich danke euch sehr, sehr vielmals für dieses schöne Gespräch.
Alles klar. Und liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder, wie immer, waren an dem Mikrofon Michael Klafke und
Janina von Jering.